weil sie einfach nicht finanzierungsfähig sind. Das ist hoheitliche Aufgabe des Bundes. Irgendwelches Halbwissen in der Öffentlichkeit herumgeistert.
Warten. Das müssen wir vom Bahnprojekt und Augsburg im Moment perfektionieren. Denn wir warten auf die parlamentarische Befassung und auf die neuesten Zugzahlen. Was es mit diesen beiden wichtigen Themen auf sich hat, erklärt uns heute ein Kollege mal genauer. Dafür sind wir nach Frankfurt gereist. Mit mir meine ich unser Podcast-Team, bestehend aus Andrea, Jakob und mir. Wir sind zu Gast bei Herrn Dr. Jesper Steuernagel. Er begleitet strategisch bundesfinanzierte Großprojekte und leitet das Bedarfsplanportfolio Nord. Hallo Herr Steuernagel, danke für die Einladung.
Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass Sie gekommen sind.
Wir freuen uns auch. Herr Dr. Steuernagel, der Einfachheit halber sagen wir häufig, bei der parlamentarischen Befassung entscheidet das Parlament darüber, ob es mit unseren Planungen einverstanden ist. Und wenn ja, machen wir weiter. Ist es wirklich so einfach?
Grundsätzlich ist es so einfach, ja, oder es könnte so einfach sein. Es ist halt nicht immer so, dass das Parlament das 1:1 bestätigt, was wir als Ergebnis der Vorplanung ermittelt haben.
Jemand hat uns mal gesagt, die parlamentarische Befassung sei ein Phantom. Immer angekündigt, aber nie durchgeführt. Schauen wir uns das Ganze vielleicht mal genauer an. Was ist das denn jetzt eigentlich, eine parlamentarische Befassung?
Ja, der Begriff parlamentarische Befassung ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass keiner sich so richtig was darunter vorstellen kann. Also im Grunde geht es darum, das Ergebnis der Vorplanung dem Deutschen Bundestag vorzulegen, um dafür Transparenz zu sorgen und dem Bundestag die Möglichkeit zu geben, die Vorplanung zu bestätigen oder eben auch insbesondere Forderungen aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung umsetzen zu lassen.
Ursprünglich war die parlamentarische Befassung für Anfang 2025 geplant. Wir nehmen diese Folge jetzt gerade im November 25 auf und die parlamentarische Befassung fand immer noch nicht statt. Warum warten wir von ULA Ulm-Augsburg denn jetzt eigentlich schon so lange darauf?
Ja, Sie sind nicht das einzige Projekt, das jetzt so lange wartet. Wir haben ja dieses Jahr ein recht großes Portfolio an Projekten. Insgesamt sollen 9 Projekte jetzt in die parlamentarische Befassung gehen. Das Ganze ist natürlich so ein bisschen auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Haushaltssituation mit dem Bundeshaushalt zu sehen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es immer wieder zu Verzögerungen gekommen ist dann auch.
Man kann ja nicht erwarten, dass sich alle 630 Bundestagsmitglieder mit Eisenbahninfrastrukturplanungen auskennen. Wer befasst sich denn da genau mit unserem Projekt bzw. unseren Vorplanungsergebnissen?
Genau, das ist ein guter Punkt. Das ist natürlich nicht so, wie man denken könnte, dass das direkt im Bundestag diskutiert wird in einer Plenardebatte, sondern es sind eben die Fachausschüsse, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Federführend ist das der Verkehrsausschuss unter Beteiligung des Haushaltsausschusses, weil das sind genau die Punkte, um die es geht, um Verkehr, also verkehrliche Ziele der Projekte, ob die erreicht sind und um den Haushalt. Was ist darstellbar, für was gäbe es eventuell noch mehr Geld?
Jetzt ist es ja nicht so, dass unser Gesamtprojektleiter Markus Baumann die Planungen im Bundestag erklärt. Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer den Weg beschreiben, den unsere Unterlagen nehmen, angefangen von unserem Projektbüro?
Genau, der erste Schritt ist ja immer die interne Abstimmung. Das heißt, die Projektberichte wurden mit der Zentrale, mit unserer Abteilung abgestimmt. Das hat den Hintergrund vor allen Dingen, dass wir das Ganze natürlich standardisieren wollen, dass nicht jeder Projektbericht, der an den Deutschen Bundestag oder später an den Verkehrsausschuss geht, anders aussieht, sondern wir wollen einen gewissen Standard einführen. Das ist auch, diese Standardisierung ist mit dem Bundesverkehrsministerium abgestimmt. Das heißt, wir sorgen seitens der Zentrale für einen Standard, kann man sagen, ja, also wie die Berichte aufgebaut sind. Und da gibt es also verschiedene Schleifen dann auch, dass wir uns hin und her abstimmen, bis die Berichte dann fertig sind. Dann werden sie schließlich an das Verkehrsministerium übergeben. Dafür brauchen wir auch einen Vorstandsbeschluss von der DB InfraGo. Und die parlamentarische Befassung eingeleitet wird vom Bundesverkehrsministerium. Denn so ist es auch geregelt. Also das Ganze ist ja in der Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung geregelt, dass das Bundesverkehrsministerium dem Deutschen Bundestag über das Ergebnis der Vorplanung von Bedarfsplanvorhaben berichtet.
Und wie genau kann man sich da den Bericht dann vorstellen?
Genau, das ist auch nochmal wichtig zu verdeutlichen. Es gibt nämlich nicht nur diesen Bericht, den wir als Bahn verfassen, sondern der ist tatsächlich nur eine Anlage für den eigentlichen Bericht des Bundesverkehrsministeriums an den Deutschen Bundestag. Also im Grunde gibt es drei Berichtsteile. Das ist einmal der Hauptbericht, den verfasst tatsächlich das Bundesverkehrsministerium und berichtet damit eben über das Ergebnis der Vorplanung, stellt insbesondere die Vorzugsvariante vor und gibt dem Bundestag auch die Empfehlung, diese Vorzugsvariante weiter zu verfolgen und umzusetzen. Hintergrund ist, dass die Forderungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung, die nicht berücksichtigt worden sind, grundsätzlich nicht finanzierungsfähig sind, weil sie eben über den gesetzlichen Anspruch hinausgehen. Dann gibt es noch zu diesem Hauptbericht des Bundesverkehrsministeriums zwei Anlagen. Die erste Anlage ist der Bericht der Bahn, wo wir eben detaillierter als das im Bericht des Bundesverkehrsministeriums der Fall ist, das Ergebnis der Vorplanung nochmal vorstellen und eben auch im Detail auf die einzelnen Forderungen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingehen. Und dann schließlich als zweite Anlage gibt es einen Prüfbericht des Eisenbahnbundesamts. Und dort wird eben auch nochmal dargestellt, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind mit dem Ergebnis der Vorplanung, dass das verkehrliche Ziel erreicht wird und dass man eben im Sinne der Bundeshaushaltsordnung sparsam mit Bundesmitteln umgegangen ist. Also das Stichwort wirtschaftlichste Variante. Und dort wird eben auch explizit nochmal dargestellt, dass die Forderungen, die wir eben alle in unserem Bericht darstellen, grundsätzlich nicht finanzierungsfähig sind, weil sie eben über den gesetzlichen Anspruch hinausgehen. Und das ist eben die Besonderheit dann eben in der parlamentarischen Befassung, dass man dem Bundestag die Möglichkeit gibt, eine Entscheidung zu treffen, dass ausnahmsweise auch Forderungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung umgesetzt werden können und damit auch finanziert werden können, obwohl es eigentlich keinen gesetzlichen Anspruch darauf gibt.
Knüpfen wir genau daran an, der Prozess der eigentlichen Befassung, können Sie auf den noch eingehen, wie der genau abläuft?
Genau, also der vielleicht nochmal im Detail, wie es dann weitergeht, wenn die Unterlagen an den Deutschen Bundestag gehen. Also wie gesagt, das wird vom Verkehrsministerium eingeleitet. Das heißt, die übergeben den Bericht zur parlamentarischen Befassung an die Bundestagspräsidentin. Dann wird das Ganze auch zeitgleich als Bundestagsdrucksache veröffentlicht. Das heißt, es ist dann auch öffentlich für jeden Bürger zugänglich. Und von der Bundestagspräsidentin wird das dann an die entsprechenden Ausschüsse weitergeleitet, also an den Verkehrsausschuss und dann eben auch der Haushaltsausschuss beteiligt.
Und wie lange dauert es ungefähr, bis es da ein Ergebnis gibt?
Ja, das ist natürlich die allerbeste Frage und die kann man auch nicht pauschal beantworten. Also eigentlich sollte es relativ schnell gehen. Also das Ganze hat ja auch zum Ziel, diese parlamentarische Befassung unter anderem Projekte zu beschleunigen eigentlich. Das heißt, wir wollen natürlich auch keine Verzögerung dadurch reinbringen. Aber das Ganze ist natürlich immer davon abhängig, was es für weitere Themen in den Ausschüssen gibt. Da hat natürlich die parlamentarische Befassung von Eisenbahnprojekten nicht immer die größte Wichtigkeit.
Und wie könnte so ein Ergebnis jetzt aussehen?
Da gibt es im Grunde zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder ist es die Bestätigung unserer Planung. Das heißt, der Deutsche Bundestag bestätigt oder nimmt das Ergebnis der Vorplanung zur Kenntnis. Dann haben wir also die Bestätigung als Bahn, dass wir mit der Vorzugsvariante so weitermachen können. Die andere Möglichkeit wäre, dass insbesondere Forderungen aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in Teilen umgesetzt werden können, also finanziert werden können. Das ist eben die große Besonderheit. Denn die Forderungen aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden von uns in der Planung in der Regel nicht berücksichtigt, weil sie einfach nicht finanzierungsfähig sind. Das heißt, sie gehen über den gesetzlichen Anspruch hinaus. Und wenn man sie umsetzen möchte, die Grundlage dafür wäre eben ein Beschluss des Deutschen Bundestages.
Und das würden wir vom Projektteam mit in die nächste Leistungsphase dann wahrscheinlich nehmen und im Laufe der detaillierteren Planung dann umsetzen, oder?
Genau. Wenn das Projekt dann in die nächste Leistungsphase kommt, also in die Entwurfsplanung, dann nach der ersten Möglichkeit, also Bestätigung der Vorzugsvariante, würde man einfach ganz normal auf Grundlage der Vorzugsvariante weiterplanen. Wenn es einen Beschluss des Bundestages gibt, Kernforderungen umzusetzen, dann müssen eben diese Kernforderungen in der Entwurfsplanung genauso beplant werden.
Gehen wir mal davon aus, der Bund gibt grünes Licht für unsere Vorplanung. Wie geht's weiter, wenn wir das Ergebnis haben?
Dazu muss man sagen, dass die parlamentarische Befassung nicht das Ergebnis von Planrechtsverfahren vorwegnimmt. Also es ist keine bauliche Umsetzung gegeben damit. Und das große Thema Finanzierung, das wir im Moment haben, also wie geht es mit dem Bundeshaushalt weiter, ist natürlich das große Fragezeichen, was wir alle sehen. Also es ist kein Automatismus, dass wenn die parlamentarische Befassung abgeschlossen ist, dass das Projekt weiterläuft und eben auch insbesondere nicht, dass es baulich umgesetzt wird. Diese Entscheidung wird eben nicht im Rahmen der parlamentarischen Befassung getroffen.
Es ist kein Automatismus, aber eine Voraussetzung dafür, dass es weitergeht.
Genau, okay. Absolut.
Und warum brauchen wir für das Bahnprojekt Ulm-Augsburg überhaupt so eine parlamentarische Befassung?
Die Durchführung einer parlamentarischen Befassung ist mit Einführung der Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung im Jahr 2018 festgelegt worden. Diese Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen dem Bund und der Deutschen Bahn, wo geregelt wird, wie Bedarfsplanprojekte, also im Prinzip die Großprojekte aus dem Bundesverkehrswegeplan, umgesetzt und finanziert werden. Und dort ist eben festgelegt, dass jedes Projekt, das die Leistungsphase 2, also die Vorplanung abgeschlossen hat, dem Deutschen Bundestag vorgelegt werden muss. Das heißt insbesondere das Ergebnis der Vorplanung, also die Vorzugsvariante. Dabei ist die Vorzugsvariante immer die wirtschaftlichste Variante, die das verkehrliche Ziel erfüllt und den gesetzlichen Anforderungen gerecht wird. Es wird aber auch berichtet, das Ergebnis der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, dort insbesondere zusätzliche Forderungen, die aus der Beteiligung aufgekommen sind und nicht berücksichtigt werden konnten.
Jetzt warten wir vom Bahnprojekt Ulm-Augsburg nicht nur auf die parlamentarische Befassung, sondern auch auf die aktualisierten Zugzahlen, nämlich die sogenannten Zugzahlen 2040 Deutschlandtakt. Derzeit dienen noch die Zugzahlen 2030 Deutschlandtakt als eine der Planungsgrundlagen für ULA. Herr Steuernagel, was genau sind denn jetzt eigentlich diese Zugzahlen?
Also vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Unter Zugzahlen kann man sich vorstellen, die Anzahl von Zügen, die auf einer Strecke verkehren. Das ist die Grundlage für die Bemessung von Eisenbahninfrastruktur. Das heißt, man guckt nach einer Prognose, wie viele Züge fahren auf der Strecke XY und wie viel, um es mal vereinfacht zu sagen, wie viele Gleise brauche ich, um diese Züge fahren zu lassen. Reicht eins, brauche ich zwei oder brauche ich vielleicht drei? Und das ändert sich natürlich mit der Zeit, wenn sich eine Prognose ändert. Das heißt, wenn wir ein Verkehrswachstum haben, dann ist es vielleicht erforderlich, dass ich auf einer Strecke, die im Moment zweigleisig ist, ein drittes Gleis brauche, um eben diese zusätzlichen Verkehre auch abfahren zu können.
Und man kann wahrscheinlich nicht einfach in den Fahrplan von heute schauen und sich überlegen, wo künftig mehr Nachfrage zu erwarten ist.
Nee, das Ganze basiert tatsächlich auf einer statistischen Prognose. Das ist auch Aufgabe des Bundes, also des Bundesverkehrsministeriums. Es gibt also zunächst mal eine Verkehrsprognose, die auf einer Wirtschaftsprognose basiert. Das ist im Moment diese Basisprognose 2040, die es gibt. Und da ist natürlich auch nicht nur die Eisenbahn enthalten, sondern es geht um alle Verkehrsträger. Das heißt, eine Verkehrsprognose berücksichtigt neben der Schiene auch die Straße und die Wasserstraße. In einem nächsten Schritt werden dann diese Verkehrsströme aufgeteilt, sodass man eine Eisenbahnverkehrsprognose bekommt. Und das wird dann umgelegt auf einzelne Züge, also die sogenannten Zugzahlen.
Also diese Zugzahlen ermittelt jetzt nicht die DB oder ein anderes Eisenbahnverkehrsunternehmen?
Nee, genau, das wird natürlich unabhängig ermittelt. Das ist hoheitliche Aufgabe des Bundes. Das Bundesverkehrsministerium beauftragt damit unabhängige Gutachter, die dann, wie gesagt, auf Grundlage einer Wirtschaftsprognose diese Verkehrsprognose erstellen. Und die wird uns dann verbindlich zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Zugzahlen sind dann Grundlage für uns einmal für die Dimensionierung der Infrastruktur, aber auch zum Beispiel für die Dimensionierung von Schallschutzmaßnahmen. Das ist ja auch so, je mehr Verkehr auf einer Strecke ist, desto größer müssen eben die Schallschutzmaßnahmen oder Erschütterungsmaßnahmen sein.
das klingt jetzt nach sehr vielen Prognosen. Da könnten uns ja auch Kritiker vorwerfen, dass das alles ja sehr viele Annahmen sind, auf der wir unsere Infrastrukturbedarf, auf dem der beruht.
Deswegen ist es eben wichtig zu verdeutlichen, dass es nicht unsere Prognose ist, also nicht eine Prognose der Deutschen Bahn, sondern die offizielle Verkehrsprognose des Bundes ist. Also das heißt, wir können uns das nicht aussuchen, sondern wir kriegen das als Vorgabe und müssen unsere Infrastruktur dementsprechend bemessen und auch die, wie gesagt, die Lärm- und Erschütterungsschutzmaßnahmen auf diese Zugzahlen auslegen. Also da ist keine Willkür drin, sondern das ist tatsächlich eine offizielle gesetzliche Vorgabe des Bundes.
Nochmal zusammenfassen, warum warten wir nun darauf und wofür brauchen wir sie?
Wir brauchen sie einmal, wenn es zu Veränderungen kommt gegenüber der Verkehrsprognose 2030, beziehungsweise wenn es zu Veränderungen zu den Zugzahlen 2030 Deutschlandtakt, die im Moment ja die Grundlage für uns sind. Das heißt, wir müssen einmal gucken, ist die Infrastruktur, die wir planen, richtig ausgelegt? Und natürlich auch sind Schallschutzmaßnahmen richtig ausgelegt. Das heißt, spätestens für die Planrechtsverfahren müssen wir die richtigen Zugzahlen dann auch unterstellen.
Unsere Stakeholder, also Bürgerinitiativen, Verbände und Vereine in der Region, fragen uns immer wieder nach den Zugzahlen. Wir geben die Frage mal weiter. Warum dauert das so lange?
Das dauert so lange, weil es ein relativ komplexer Prozess ist. Also wie ich schon erläutert habe, erst kommt also die Wirtschaftsprognose, dann eine Gesamtverkehrsprognose für alle Verkehrsträger, dann die Eisenbahnprognose und dann letztendlich die Zugzahlen. Und jetzt haben wir noch die Besonderheit, dass es die Zugzahlen 2040 für eine Bedarfsplanüberprüfung zwar schon gibt, also es gibt auch tatsächlich immer wieder andere unterschiedliche Prognosen, aber wir noch auf die Verkehrsprognose bzw. die Zugzahlen 2040 des Deutschlandtakts warten. Und auch dieser Prozess ist natürlich sehr umfangreich. Das heißt, die Fortschreibung des Deutschlandtakts muss erstmal abgeschlossen sein und dementsprechend die Züge auf die einzelnen Strecken verteilt werden, sodass man wirklich für jede Strecke eine entsprechende Zugzahl hat.
Und sind die Zugzahlen, wenn sie dann neu erscheinen, nicht eigentlich immer sehr schnell wieder veraltet? Also wie kann man die immer für einen 10-Jahrestakt auslegen?
Die Zugzahlen bilden ja die Zukunft ab, von daher sind sie so schnell dann auch nicht veraltet. Aber es ist natürlich richtig, irgendwann wird man dann auch von der Realität überholt. Aber wenn wir jetzt im Jahr 2025 oder dann im nächsten Jahr 2026 eine Verkehrsprognose bzw. Zugzahlen 2040 haben, sind wir eigentlich schon mal sehr gut aufgestellt. Also die Zugzahlen 2040 Deutschlandtakt berücksichtigen ja sämtliche Verkehrsprognosen und Verkehrskonzepte, also auch die Nahverkehrskonzepte der Länder, die für den Deutschlandtakt angemeldet sind und umgesetzt werden sollen. Also ich denke, damit sind wir dann für die Zukunft erstmal auf jeden Fall sehr gut aufgestellt.
Und das habe ich da richtig rausgehört. Nächstes Jahr dürfen wir mit den Zahlen wohl rechnen, meinen Sie?
Ja, nach jetzigem Stand ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die Zugzahlen 2040 Deutschlandtakt in der zweiten Jahreshälfte 2026 vorliegen werden.
Okay. Es dauert natürlich schon lange, aber man hört jetzt auch raus, wie viele Akteure da beteiligt sind. Natürlich, wenn Sie sagen, auch noch die Länder. Scheint es ein sehr komplexes Unterfangen zu sein, die zu erstellen.
Genau, so ist es.
Und können denn die Planungen jetzt auch zum Beispiel bei Ulm-Augsburg bis dahin auch verlässlich weitergehen? Eben vorausgesetzt, wir kriegen das okay vom Deutschen Bundestag und haben eben immer noch die Zugzahlen Deutschlandtag 2030. Können wir aber trotzdem verlässlich weiterplanen?
Es ist ja auch nicht zwangsläufig so, dass sich in allen Projekten etwas ändert. Also man muss auch dazu sagen, die Zugzahlen 2040 ohne Berücksichtigung des Deutschlandtakts, die für die Bedarfsplanüberprüfung herangezogen worden sind, haben ergeben, dass die Maßnahmen des Bedarfsplans, die also auf Grundlage der Zugzahlen 2030 ermittelt worden sind, dass das die richtigen Maßnahmen sind. Also dementsprechend ist jetzt auch nicht davon auszugehen, dass sich wirklich radikal überall in allen Projekten was ändern wird und ein zusätzlicher Ausbaubedarf entsteht.
Okay. Wozu ja auch in Augsburg dann gehört.
Genau.
Okay. Mhm. Herr Steuernagel, als wir bei Ihnen angeklopft haben, ob wir eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen können, meinten Sie, dass Sie es gut finden, dass wir eben über die Themen parlamentarische Befassung und auch Zugzahlen sprechen, weil es hier viel Halbwissen und Fehlinformationen auch gäbe. Warum war Ihnen das dann ein Anliegen und warum ist es wichtig, dass wir die Öffentlichkeit auch über solche Prozesse und auch vermeintliche Hintergründe informieren?
Ja, ich finde das ganz wichtig, dass der Öffentlichkeit die Fakten auch bekannt sind und nicht irgendwelches Halbwissen in der Öffentlichkeit herumgeistert. Und leider ist es so, es ist natürlich auch dem geschuldet, dass diese Themen relativ komplex sind, dass auch in seriösen Medien immer wieder Berichte auftauchen, die auf Grundlage dieses Halbwissens erstellt werden. Also gerade auch, was die parlamentarische Befassung angeht, was die Ergebnisse sind, was es bedeutet. Und von daher ist es mir tatsächlich ein Anliegen, hier für Transparenz zu sorgen und für Klarheit, dass wirklich möglichst jeder, der mit diesem Thema zu tun hat oder betroffen ist von Eisenbahnprojekten, auch versteht, wie die Prozesse dort ablaufen.
Herr Dr. Steuernagel, ich habe noch drei Begriffe für Sie. Sie dürfen mir erzählen, was Ihnen dazu einfällt. Erster Begriff ist Planungsbeschleunigung.
Planungsbeschleunigung ist das, was wir uns alle wünschen. Also ich glaube, wir als Bahn wünschen uns das, das Ministerium wünscht sich das und insbesondere die Öffentlichkeit wünscht sich das. Aber ich fürchte, es ist ein langer, steiniger Weg, bis wir da hinkommen. Aber die Hoffnung ist tatsächlich, dass wir diese lange Zeit, die wir im Moment für Planungen und für die Umsetzung von Projekten brauchen, wirklich zukünftig mal beschleunigen können.
Zweiter Begriff, Bedarfsplanüberprüfung.
Die Bedarfsplanüberprüfung ist gesetzlich vorgegeben. Das heißt, der Bund muss regelmäßig überprüfen, ob das, was im Bedarfsplan, also letztendlich im Bundesverkehrswegeplan, als Maßnahmen unterstellt ist, ob das auch die richtigen Maßnahmen sind. Also ob sie wirklich erforderlich sind und auch, ob sie auskömmlich sind oder ob man weitere Maßnahmen oder Ergänzungen zu diesen Maßnahmen benötigt.
Und dritter Begriff, Ampel aus.
Ampel aus, das hat politisch sicherlich für viele Komplikationen gesorgt, gerade bei Projekten, die in einer Phase sind wie Ulm-Augsburg, wo Entscheidungen erwartet werden, also nicht zuletzt auch eine parlamentarische Befassung kann sich dadurch, also die Einleitung der parlamentarischen Befassung durch die politischen Prozesse verzögern, weil das natürlich voraussetzt, dass wir eine bestehende Regierung haben und auch, dass diese Themen in die jeweiligen Ausschüsse eingebracht werden können.
Vielen Dank, Herr Dr. Steuernagel, dass wir heute bei Ihnen sein durften.
Ja, es war uns ein großes Anliegen, weil das Thema einfach bei Ulm-Augsburg jetzt schon so lange präsent ist und dominiert, dass wir das mal transparent verdeutlichen, erklären und ich glaube, es ist Ihnen vor allem sehr gut gelungen. Dankeschön dafür.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich die Themen hier vorstellen durfte.
Sehr gerne. Andrea, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Theresa.